Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich Daniel Winkelhammer zu Gast. Daniel ist CEO und Co-Founder der 21 Bitcoin App und kommt daher, ob er mag oder nicht, auch mit Regulierungsthemen wie zum Beispiel MiCA in Berührung, wo wir heute unter anderem drüber sprechen wollen. Willkommen zurück, muss ich sagen, im Sound Money Bitcoin Podcast. Hi Daniel.
Hi Leute, ja, lang ist her und freut mich wieder mal dabei zu sein.
Jetzt warst du schon mal hier zu Gast, hol uns aber doch vielleicht trotzdem kurz ab, die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, in ein paar Sätzen, wer bist du, was machst du, wie bist du mit dem Thema Bitcoin eigentlich in Berührung gekommen?
Ja genau, du hast das eh schon gesagt, also mein Name ist Daniel Winkelhammer, ich bin der Gründer und CEO von 21 Bitcoin. Genau, und mache das jetzt so Vollzeit seit 2020 und komme aber natürlich auch davor aus der Fiat-Welt. Das heißt, ich habe damals eine technische Schule absolviert. Das heißt, ich komme so ein bisschen aus dem technischen Bereich, bin aber dann nach Wien studieren gegangen und habe mich so ein bisschen in die Finanzwelt dann rein bewegt, habe Wirtschaftsinformatik studiert und war dann bei einigen großen Versicherungsunternehmen, Banken, in dem Bereich tätig, so ein bisschen immer bei der Schnittstelle Wirtschaft und aber eben auch Informatik. Und ja, bin aber auch das erste Mal sogar schon mit Bitcoin 2011 in Berührung gekommen. Das war damals noch in der Ausbildung bzw. in der Schule. Ich habe das ein oder das andere Mal schon erzählt, aber wir hatten damals einen Klassenkameraden, der seine Server mit Bitcoin bezahlt hat, 2011. Das heißt, er hat da jede Woche oder jedes Monat hunderte Bitcoins eben für seine Hostingkosten ausgegeben. Und das war so das erste Mal irgendwie, dass ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Hab mich jetzt aber dann nicht weiter damit beschäftigt. Es hat so ein paar Berührungspunkte gebraucht. So 2013, 14, dann das ganze Thema Silk Road habe ich dann irgendwie so an der Seitenlinie auch mitverfolgt. Fand uns immer ganz interessant, dass da jetzt anscheinend so ein Internetgeld gibt, mit dem man da auf dem Schwarzmarkt einkaufen kann. Habe mich aber dann auch, muss ich sagen, leider nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe dann mal versucht, 2014, glaube ich, war das, Bitcoin zu kaufen. Da gab es aber damals einfach super, super wenig und habe mich dann auf Local Bitcoins umgeschaut und wollte dann da P2P Bitcoin kaufen. Es war mir dann aber irgendwie doch zu kompliziert und man hatte dann irgendwie andere Sachen zu tun und leider habe ich das dann auch wieder vergessen, bis es dann 2017, das war bei mir so der Knackpunkt. Anfang 2017 kann ich mich noch ganz gut erinnern, ich glaube, das war im Februar oder März, wie dann der Bitcoin das erste Mal wieder die 1.000-Dollar-Schwelle geknackt hat. Das hat dann bei mir so, das war dann meine, glaube ich, vierte Berührung mit Bitcoin. Und dann war es für mich irgendwie klar, okay, das Ding gibt es immer noch. Ich muss mich jetzt einfach mal damit beschäftigen. Ja, und dann ist meine Reise eigentlich losgegangen. Dann habe ich alles, was es damals an Artikeln und Podcasts gab, verschlungen und bis heute.
Ja, wie das Leben manchmal so spielt. Also du hast gesagt, 2011 gab es dann, ich bezeichne ihn jetzt mal völlig ohne Wertung, als so ein bisschen den Spinner vielleicht, der da mit irgendwelchen komischen Sachen hantiert, wo jeder denkt, was macht er da eigentlich? Und nicht mal 10 Jahre später gründest du eine Firma in dem Bereich und arbeitest Vollzeit. Also schon manchmal spannend, wie sich das Leben so entwickeln kann.
Ja, extrem lustig. Und es ist auch extrem lustig, finde ich immer, also Der damalige Freund bzw. Schulkamerade. Wir sehen uns ja alle paar Jahre mal, wenn wir ein Klassentreffen machen. Mhm. Und es ist immer ganz, ganz lustig, mit ihm dann über Bitcoin zu sprechen, weil er ist nicht gut darauf zu sprechen.
Warum also, nur?
Dieses klassische Bitcoin-Derangement-Syndrom. Aber vielleicht irgendwann kommt er auch wieder zurück.
Jetzt wart ihr ja auch auf der Messe sozusagen bei der BTC 23 mit eigenem Stand. Das ist jetzt noch nicht allzu lange her. Erzähl uns doch mal da so ein bisschen, wie kommt ihr da dann mit den Leuten in Kontakt? Ist das Publikum ein anderes gewesen als im Vorjahr? Weil ihr wart im Vorjahr ja auch schon. Also wie ist so die aktuelle Situation vielleicht aus eurer Brille, die jetzt nicht die klassische Hodler-Brille sozusagen haben, sondern eher die Unternehmersicht auf Bitcoin. Sind wir da so richtig krass gerade im Bärenmarkt oder wie schätzt du das ein?
Ja, generell, also jetzt auch unabhängig von der Messe, sehen wir das nicht wirklich, dass wir in so einem tiefen Bärenmarkt drinnen ist. Also wir wachsen jedes Monat und es ist eigentlich unglaublich, dass das jetzt in diesem quasi Bärenmarkt auch so möglich ist. Und das hat man auf der BTC 23 auch gesehen. Also es waren sehr, sehr viele Leute, interessierte Leute, die auch zu uns gekommen sind, die zu unserem Stand gekommen sind. Viele davon haben uns auch schon gekannt. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich 60-70% der Leute, die zu uns an den Stand gekommen sind, sind einfach gekommen, haben uns Feedback gegeben, sehr, sehr positiv und wollten einfach ein bisschen mit uns quatschen.
Und natürlich die kühlen Getränke, die ihr dabei hattet, vermutlich. Das hat sich natürlich im Vorjahr dann auch schon rumgesprochen gehabt.
Ja, genau. Wir haben natürlich unseren Klassiker Satoshi Bier auch dieses Jahr wieder dabei gehabt und haben das auch natürlich gerne ausgegeben. Und ja, aber auch die Neulinge. Also es waren auch super viele Neulinge dabei, was ich ganz interessant fand und auch bei uns im Unternehmen merke, bei den Kunden, dass sehr, sehr viele, ich sage mal, bisschen ältere Leute sich auch mittlerweile für Bitcoin beschäftigen und auch das Potenzial sehen. Also es ist wirklich nicht mehr nur unsere Generation oder Leute um die 30 herum, sondern es geht immer mehr auch in die Schichten, also in verschiedene Schichten und auch in die Generationen Gen X und auch Boomer. Das heißt, Bitcoin wird schon massentauglicher aus meiner Sicht und das merkt man, glaube ich, auch in diesem Bärenmarkt, auch was jetzt so die Berichterstattung anbelangt und auch jetzt das Publikum auf der BTC 23.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, euer Kundenklientel, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du neulich was getwittert und da müssen wir kurz drüber sprechen. Entspricht das wirklich der Wahrheit, dass 99% eurer Order in der App Kauforder sind?
Ja, das ist crazy. Das habe ich, glaube ich, im September, Anfang September getwittert. Das war das Monat von August. Und da war es wirklich so, dass wir 99% Käufe haben. Was crazy ist. Also das heißt, unsere Kunden verstehen Bitcoin und sind wirklich für das Long-Term-Investment, also langfristig in Bitcoin. Genau, also es ist nicht jedes Monat 99%, das war schon ein bisschen ein Ausreißer.
Manchmal sind es auch mehr, oder?
Manchmal sind es auch 100. Na, ich glaube 100 knacken wir jetzt nicht mehr. Aber also es ist immer in dem Bereich über 90%, weil über 90%, was halt schon sehr, sehr schön auch zu sehen ist, dass das wirklich auch so angenommen wird. Also wir möchten ja keine Trading-Plattform sein, wir möchten ja nicht irgendein Casino sein, sondern wir haben uns ja das Unternehmen auch so ausgelegt und auch das Geschäftsmodell so, dass wir langfristig mit unseren Kunden zusammenarbeiten möchten und ihnen behilflich sein möchten, eben diese Bitcoin-Strategie langfristig durchzuführen. Und das ist einfach sehr, sehr cool zu sehen.
Ich weiß nicht, ob du da Zahlen hast oder die preisgeben willst. Wie ist bei euch das Verhältnis der Kunden, die euch als Custodian nutzen, also die Bitcoin bei euch liegen lassen und derer, die dann die Coins auch wirklich abziehen?
Wir haben schon sehr, sehr viele Kunden, die Coins abziehen. Also ich kenne da andere Zahlen von anderen Providern oder Exchanges. Ich glaube, bei uns sind es über 50%, die wirklich regelmäßig auf ihr eigenes Wallet stacken. Und es nutzen natürlich auch super viele dieses Auto-Wallet-Transfer zum Beispiel. Das heißt, das ist auch ein bisschen verzögert dann immer. Die Leute lassen das ein, zwei Wochen in Custody und dann wird es automatisch abgezogen.
Also spannend, weil die gleiche Frage habe ich mit Sven Hildenbrand von der Börse Stuttgart gestellt, auf der BTC 23 bei dem Panel, das noch nicht online ist, aber er hat dann gesagt, irgendwie, ich glaube, um die 95% oder noch mehr ihrer Kunden halten die Coins dann auch in der Bison-App. Also man merkt komplett anderes Kundenklientel dann, das ihr entsprechend dann habt oder auch ansprecht dann wahrscheinlich, ja.
Definitiv, ja. Und also es ist ja auch für uns gewollt. Wir haben im Endeffekt auch nichts davon, wenn wir die Coins in Custody haben. Wir spekulieren nicht damit. Also wir haben das auch so aufgesetzt, dass das wirklich in treuhänderischen rechtlichen Vereinbarungen ist. Das heißt, wir können mit den Assets gar nichts machen. Das heißt, auch aus unserer Sicht, aus unternehmerischer Sicht, ist es für uns gut, wenn die Leute wirklich Selbstverwahrung machen. Und das versuchen wir auch in der App zu fördern. Das heißt, es wird dem Kunden sehr, sehr einfach gemacht, Und es gibt auch sehr viel Education-Material in der App und auch in unseren Help-Centern, wie man jetzt sein eigenes Wallet aufsetzt, zum Beispiel an Beispielen von der Bitbox und wie man das mit 21 Bitcoin eben durchführt.
So, jetzt hast du von treuhänderischer Verwahrung gesprochen. Das heißt, das ist natürlich die perfekte Überleitung für mich über diese regulatorischen Sachen, wo wir heute auch ein Stück weit sprechen wollen. MiCA ist eine Verordnung und keine Richtlinie der EU. Das bedeutet, die EU entscheidet und die einzelnen Staaten müssen das dann nicht noch in nationales Recht gießen, sondern das gilt dann einfach ohne Wenn und Aber. Dennoch gibt es ja wahrscheinlich im Umgang und bei der Vergabe dieser MiCA-Lizenzen national Unterschiede. Aber generell kannst du vielleicht aus deiner Sicht, und du hast ja jetzt diese Unternehmersicht drauf, erläutern, was ist MiCA für dich? Was bedeutet MiCA, also die Markets in Crypto Assets Regulation?
Ja, also die ganze Verordnung ist natürlich ein, ich glaube, 300 Seiten Brocken. Und da betrifft jetzt auch nicht alles Bitcoin-Unternehmen. Aber grundsätzlich ist es für uns, für unser Business 21 Bitcoin, ist es einfach eine Lizenz, mit der wir EU-weit agieren können. Das heißt, für uns werden einfach klare Regeln geschaffen, was müssen wir bereitstellen, was müssen wir machen, um auch in der ganzen EU unsere Services aktiv anbieten zu können. Aktuell ist es nämlich so, wir zum Beispiel, 21 Bitcoin ist bei der Finanzmarktaufsicht in Österreich registriert. Das heißt, wir haben einen Regulator, wo wir so ein Registrierungsverfahren auch durchgemacht haben und der hat quasi diese Lizenz oder eigentlich ist es eine Registrierung aktuell uns erteilt, diese Dienstleistungen anbieten zu können. Und mit der MiCA wird das eben vereinheitlicht auf EU-Ebene. Das heißt, wir als 21 Bitcoin müssen jetzt nicht nach Italien gehen, dort noch eine Registrierung beantragen und dann nach Spanien gehen und dort eine Registrierung beantragen, sondern das kann dann einmal bei unserer Heimatregulierungsbehörde, das heißt bei der FMA in unserem Fall, kann dann die MiCA-Lizenz beantragt werden. Und wenn die erteilt wird, gibt es dann eben so ein vereinfachtes Passporting. Das heißt, man kann dann zu jedem in jedes andere Land gehen zu der Regulierungsbehörde und erhält dann relativ einfach und schnell die Lizenz in dem Land.
Also die FMA ist sowas so ein bisschen wie das BaFin-Pendant, kann man wahrscheinlich sagen, in Österreich. Wie läuft es in der Praxis ab? Also greifst du da zum Hörer und rufst bei der FMA an, hey, hier ist der Daniel von 21 Bitcoin, kennst du mich wahrscheinlich von Twitter, wir wollen jetzt eine neue MiCA-Lizenz. Oder wie läuft sowas in der Praxis?
Ja, also ganz so Unrecht hast du da jetzt nicht. Also wir sind schon sehr, sehr eng auch mit denen im Austausch bei der Finanzmarktaufsicht. Das heißt, wir telefonieren da auch regelmäßig. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel die FMA da eine sehr aktive Politik auch fährt und auch dann die Unternehmen kontaktiert. Gibt es da Interesse jetzt an der MiCA, um einfach mal auch ein bisschen abzuklären, was bedeutet das jetzt in Österreich? In Österreich gibt es zum Beispiel, es sind, glaube ich, an die 20 Unternehmen registriert aktuell als Service Provider für virtuelle Währungen. Und die FMA schaut da eben, okay, wie viele davon möchten auch jetzt zeitnah auch die MiCA umsetzen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr direkter und offener Austausch, würde ich sagen.
Ja, ist dann entsprechend ja auch noch eine überschaubare Anzahl. Wenn es jetzt nicht Hunderte sind, dann sind die natürlich auch relativ schnell abgeklappert. Aber wie läuft es dann? Ist da dieser Prozess von euch dann schon angestoßen worden oder ist das ein schleichender Prozess? Und wie sind da diese Gespräche? Geht es da dann direkt so um rechtliche Sachen? Wie setzt man was irgendwie um? Oder ist das eher so, was macht ihr da? Daniel, erklär mir mal, wie das eigentlich funktioniert, dass das mehr so, ihr klärt erstmal die Regulatoren auf, wie das eigentlich funktioniert, euer Geschäft, was ihr da eigentlich tut.
Ja gut, das wissen die ja schon. Dadurch, dass wir bei der Finanzmarktaufsicht schon registriert sind, wissen die natürlich, was unser Geschäftsmodell ist, was wir machen und wie wir das machen. Und wir haben auch, weil wir eben da schon quasi diese Registrierung haben, ein bevorzugtes Recht oder in diesem MiCA-Verfahren einfach eine Sonderstellung, dass man da einfach das ein bisschen vereinfachen und verschnellern kann. Genau, und es ist grundsätzlich so, dass das genaue Lizenzverfahren ja noch nicht beschlossen ist. Also da gibt's einfach noch keine ganz genaue Umsetzungsstrategie, beziehungsweise alle Anforderungen sind noch nicht final abgeklärt. Aber es ist eigentlich so, dass wir mit denen, mit der FMA im Austausch sind und einmal abklären, was hätten sie denn gerne? Quasi so, ich würde das Gap Analysis nennen. Das heißt, wir haben ja schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr viele Policies aufgrund unserer Registrierung. Und dann versucht man halt mit ihnen im Gespräch auch abzuklären, okay, was fehlt da jetzt quasi auf die Mika? Ja, und da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt.
Also ihr erfüllt sehr viele dieser Anforderungen wahrscheinlich ja dann ohnehin schon, wie du es genannt hast, weil ihr entsprechend schon die Freigabe habt. Lässt sich das abschätzen schon heute, was für ein Aufwand da für euch entsteht? Also kannst du uns da so ein bisschen abholen? Weil, also ich vermute jetzt mal, ich komme ja aus dem Bankenbereich, deshalb ist mir das jetzt nicht gänzlich fremd, aber für jemanden, der mit der Banken- und Finanzwelt eher weniger zu tun hat, der denkt sich, ja gut, das sind jetzt irgendwie so Checkliste 10 Sachen, die werden abgehakt nacheinander, aber wie läuft das dann? Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der über Monate geht, wo ihr dann ja auch von denen begleitet werdet, wo ihr wahrscheinlich auch rechtlich euch jemand mit dazu holt. Also wie funktioniert das oder wie geht ihr das genau an?
Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der jetzt nicht 2 Wochen dauert, sondern wie du schon richtig gesagt hast, bis man mal den Antrag stellt, dauert es einige Monate, bis die ganzen Dokumente auch auf einem Stand sind, dass man den Antrag mal stellen kann. Und dann ist es meistens so, dass auch die Regulierungsbehörde Rückfragen hat. Das heißt, da macht man dann quasi so Verbesserungsaufträge, wo man dann Sachen noch näher definiert, klarer definiert. Und also ich gehe davon aus, dass das schon ein Prozess sein wird, der ungefähr so 6 Monate in Anspruch nehmen wird. Also es ist natürlich schwer jetzt abzuschätzen, aber so um den Dreh, also man kann sich da schon 6 bis 12 Monate, glaube ich, muss man sich da schon nehmen und so lange wird das auch dauern.
Also passend zu 6 bis 12 Monate, was ich zuletzt mal gehört habe bezüglich der Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland, also mit der BaFin, dauert es wohl aktuell so um die 12 Monate, bis eine Rückmeldung der BaFin kommt und die sagt dir dann, ob dein Antrag vollständig ausgefüllt ist. Und dann fängt der Prozess an, den du gerade beschrieben hast, wo geschaut wird, was muss man erfüllen, wo sind irgendwelche Sachen, die man noch anschauen muss. Also da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, was Deutschland angeht. Und du hast dieses Passporting ja auch schon angesprochen. Das heißt, dass ihr, wenn ihr die Mika-Lizenz in Österreich dann von der FMA bekommt, dann könnt ihr, so zumindest mein Verständnis, nach Deutschland gehen und sagt zur BaFin, hey, guck mal hier, wir haben die Mika-Lizenz von der FMA bekommen. Übrigens starten wir demnächst jetzt auch in Deutschland. So stelle ich mir das jetzt vor, oder so ist es doch dann auch in der Umsetzung, oder? Und die BaFin kann dann nochmal drüber schauen, prüfen, hat ja aber dann den gleichen Standard wie die FMA, also in der ganzen EU, und wird dann sagen, ja, also dann legt jetzt los.
Ja, kann man sich fast so vorstellen. Genau, die Regulierungsbehörde im Ausland hat dann 2 Wochen Zeit, eben da Stellung zu beziehen, aber grundsätzlich wird, also davon gehen wir aus, die FMA und die BaFin sind sich dann schon relativ ähnlich, was die Regulierungsstandards auch betrifft. Deswegen, ja, es wird vielleicht, wenn du jetzt eine Mika-Lizenz in Bulgarien beantragst oder ich sage mal in einem anderen Land, wo man weiß, dass auch die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vielleicht niedriger sind, glaube ich, dann wird die BaFin da näher prüfen. Ich denke mal, bei Österreich wird das dann relativ einfach möglich sein.
Gut, dazu muss man natürlich sagen, als ich das gelesen habe, dass da die entsprechende Aufsichtsbehörde 14 Tage Zeit hat, dachte ich mir so, in 14 Tagen ist bei der BaFin noch gar nichts passiert. Also das finde ich ein interessantes Zeitfenster, das man da hat, wenn man so schaut, also beim deutschen Finanzmarktgeschäft, wie lange sich da Prozesse ziehen. Also das würde mich jetzt wundern, wenn da in 14 Tagen da mega viel geprüft werden kann. Aber kommt euch zugute, das heißt, für euch geht es entsprechend schneller. Und dann natürlich auch die Frage jetzt an dich als CEO. Ihr könnt dann, also vorausgesetzt, ihr habt die Mika-Lizenz, könnt dann sozusagen loslegen. Siehst du das für euch dann entsprechend wahrscheinlich ja als Chance, weil ihr entsprechend in die anderen EU-Länder kennt, dann gehen könnt. Aber gleichzeitig wahrscheinlich wird es ja auch eine Herausforderung sein, weil dann entsprechend ja die, sage ich jetzt mal, die Anbieter oder Dienstleister aus anderen Nationen plötzlich auch mit euch in diesem Markt in Wettbewerb treten können, beziehungsweise auch bei euch im Heimatmarkt.
Ja, wir merken das jetzt auch schon, dass das für viele Player, auch größere Player jetzt interessant wird. Also der europäische Markt ist ja aktuell sehr, sehr fragmentiert, was das Regulatorische betrifft. Wie gesagt, man braucht für jedes Land eine eigene Registrierung. Aber jetzt durch die Mika, durch diese Vereinheitlichung, wird der Markt eben auch für solche Unternehmen immer, interessanter. Das ist natürlich einerseits Wettbewerb für uns. Andererseits glaube ich halt, dass wir uns auch auf so eine Nische beziehungsweise auf so einen Use Case spezialisieren, wo es eigentlich keine großen anderen Anbieter gibt oder beziehungsweise keine, die jetzt unmittelbar nach Europa drängen, gibt. Und von dem her ist das einerseits für uns als Unternehmen, glaube ich, überschaubar. Andererseits ist es so, dass es, glaube ich, für Startups leider dann relativ schwer wird, diese Mika-Lizenz aus dem Boden zu stampfen, wenn man jetzt wirklich von 0 auf 100 sein Startup gründet. Was natürlich so ein bisschen schade ist, da muss man jetzt abwarten, was dann auch für vielleicht regulatorische Sandboxes oder so geben wird, auch in Bezug auf die Mika, dass es halt dann doch noch möglich sein wird, in einem gewissen Rahmen auch Geschäftsmodelle auszuprobieren und einfach mal auch nicht mit den ganzen Anforderungen zu starten, weil man muss schon sehen, also die Mika schreibt schon sehr, sehr viele Anforderungen vor und auch Kapitalanforderungen zum Beispiel. Das heißt, man muss jetzt dann mittlerweile auch Eigenkapital nachweisen, dass das immer auch im operativen Betrieb zur Verfügung steht. Und das macht es natürlich auch für kleine Unternehmen und Startups sehr schwer.
Ja, bin ich bei dir. Das ist auch ja einer der häufigsten Kritikpunkte, die man da hat, dass es heißt, okay, wenn ich jetzt heute mit einer Bitcoin-Kryptobörse, was auch immer, starten will, habe ich massive Probleme, diese Regulierung überhaupt zu erfüllen, beziehungsweise die Lizenz zu erhalten. Ich meine, euch kann es egal sein, weil ihr, wie du schon beschrieben hast, ja schon vieles erfüllt und entsprechend da auch wahrscheinlich bevorzugt werdet. Aber also ich habe mir das nicht die 300 Seiten, von denen du gesprochen hast, durchgelesen, aber da gibt es so Erklärtexte, das sind irgendwie 60 Seiten. Da sind auch sehr viele Punkte drin, wo eben solche Betragsgrenzen mal drin sind, dass man sagt, okay, bis zu einem verwahrten Volumen von x Euro muss man nur die und die Bedingungen erfüllen. Also, dass man so im Prinzip ein Business starten kann und wenn man sieht, okay, das wächst langsam, dass man sich dann um die entsprechende Lizenz bemüht, aber trotzdem ja, hängen die Trauben da natürlich hoch für wirklich eine Firma, die ganz neu in diesem Bereich dann starten will. Also das bevorzugt wahrscheinlich ein Stück weit schon die etablierten beziehungsweise die größeren Player, weil wenn ich jetzt da an Coinbase oder ähnliche denke, ja gut, die setzen das halt um, aber kleinere Firmen, Startups werden sich da wahrscheinlich eher schwer tun im ersten Moment.
Ja, definitiv. Also das sehe ich genauso. Man muss aber auch sagen, also ich glaube, es bringt auch trotzdem schon einige Vorteile, eben nicht nur jetzt für uns Unternehmen, dass der regulatorische Markt vereinheitlicht wird in der EU, sondern auch, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, man hat es ja auch gesehen in den USA zum Beispiel mit BlockFi, Celsius und wie sie nicht alle heißen, also das Risk Management von denen war ja katastrophal.
Welches Risk Management?
Ja, welches Risk Management und auch die operativen Prozesse und ja, und das rechtliche Setup von denen. Und das wird jetzt dann nicht mehr möglich sein, in der EU zumindest. Und das ist, glaube ich, schon für Endkunden auch ein Vorteil. Auch wenn man natürlich auch immer sagen kann, und da bin ich auch ein Fan davon, dass die Leute sich gut informieren sollten, vor allem wenn es um ihr Geld geht. Aber ein gewisser Standard wird zumindest geschaffen durch die Mika.
Ja, sehe ich voll und ganz genauso und also ich bin immer vorsichtig vom Wording her, aber so in Richtung bin ich schon ein bisschen ein Fan der Mika, weil einfach mal festgelegt wird, was darf ich nicht als Unternehmen, was in Amerika irgendwie immer noch schwierig ist, meiner Meinung nach, deshalb bin ich sehr froh, dass wir in der EU ich will jetzt nicht sagen voranpreschen, aber dass sich da auf jeden Fall was tut, dass jeder weiß, was muss ich für Anforderungen erfüllen, dass ihr wisst, was müsst ihr tun und wenn ihr diese Anforderungen erfüllt bei der FMA, dann wisst ihr, okay, wir können nächste Woche nach Deutschland gehen, wir können die anderen EU-Staaten dann entsprechend auch sozusagen angehen. Und als Bitcoiner erfreue ich mich natürlich ohnehin, wenn da ein Wettbewerb entsteht und nicht alle nur ihre Insellösung für ihren einzelnen Staat haben und für euch wahrscheinlich ja dann Deutschland mega interessant, würde ich behaupten, ihr müsst die Sprache nicht ändern, ihr könnt dann in Deutschland endlich werben, in Deutschland gibt's außer Bison kein so richtig großes Angebot, also würde ich jetzt mal behaupten, Deutschland steht bei euch wahrscheinlich ganz oben auf der Liste, oder?
Ja, also der deutschsprachige Raum natürlich für uns sehr, sehr interessant und unser erklärtes Ziel ist auch, der erste Bitcoin-Service mit einer Mika-Lizenz zu sein.
Das ist sicherlich ein ambitioniertes Ziel, aber lass uns da gerne auch noch drüber sprechen, weil was ich mir so ein bisschen fast schon erhoffe, dass vielleicht auch von Seiten der Behörden, und da fand ich es jetzt interessant, dass du meintest, die FMA hat sich auch aktiv dann beispielsweise bei euch gemeldet, ob ihr da Interesse an der Mika-Lizenz habt. Also könnte es sein oder spürst du das vielleicht auch bei der FMA, dass die da bewusst voranprescht, weil sie dann auch sagt, okay, wenn wir jetzt der 21 Bitcoin App und in Österreich fällt mir jetzt noch Coinfinity, Bitpanda und so weiter ein, wenn wir denen relativ schnell diese Lizenz erteilen, weil wir gut mit ihnen zusammenarbeiten, kooperieren, dann könnt ihr natürlich auch als erstes in die anderen Länder gehen, bevor die ausländischen Firmen nach Österreich kommen, was für euch natürlich ein klarer Vorteil wäre, oder?
Ja, ich denke schon, dass das auch, also ich kann natürlich nicht jetzt für die FMA sprechen, aber ich glaube schon, dass das auch für den Wirtschaftsstandort Österreich natürlich super interessant ist. Was da vielleicht anzumerken ist, Bitpanda ist das erste Unicorn, das wir jemals in Österreich hatten und das hat schon Wellen geschlagen und ich glaube, dass man das auch in Österreich schon sehr ernst nimmt und wir haben ja nicht umsonst einige Krypto- und Bitcoin-Unternehmen, also es gibt ja auch Blockbit zum Beispiel, die Steuersoftware und auch Courant, also es gibt sehr, sehr viele Firmen in Österreich, die sich mit dem Thema beschäftigen und das ist sicher auch ein Grund, warum der Standort Österreich auch gewählt wird.
Da hast du dich natürlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und meintest, ihr wollt die erste Firma sein in der EU mit der Mika-Lizenz. Wagst du da irgendeine Prognose? Also was für einen Zeithorizont habt ihr da angepeilt? Bis wann ist es realistisch, dass man so eine Lizenz kriegen kann?
Ja, als erster Service vielleicht nicht, aber als erster Bitcoin-Service. Also in unserer Nische oder in unserem Bereich möchten wir die Ersten sein. Und was da realistisch ist, also von der Timeline her ist es ja so, dass die Mika jetzt ja in Kraft getreten ist diesen Sommer und es gibt dann diese 12- beziehungsweise 18-monatige Übergangsfrist, je nach Anwendungsfall. Und für uns bedeutet das, dass Ende 2024 die Mika in vollem Umfang für uns als CASP, quasi als Crypto Asset Service Provider gilt und damit möchten wir eigentlich auch die Mika haben. Das heißt, praktisch zu sagen, am 1. Jänner 2025 ist unser Ziel, die Mika zu
haben. Okay, einfach nur, dass wir so ein bisschen einen Zeithorizont haben. Also das hört sich jetzt natürlich noch unglaublich weit weg an, aber du hast angesprochen, wenn man da von regulatorischen Themen spricht, ist es ein Zeithorizont, der, glaube ich, ganz schnell kommen kann und wo man wirklich heute schon dahinter sein muss, damit man dieses Ziel überhaupt schaffen kann.
Genau, es hört sich vielleicht weit weg an, aber im Endeffekt sind es eigentlich nur noch 14 Monate. Wir haben jetzt bald schon Ende 23 wieder, Zeit vergeht, 24 das Halving kommt und dann hoffentlich auch für uns die Mika.
Also ich drücke euch die Daumen, ich werde es gespannt verfolgen und bin auch sehr gespannt, was sich da generell tun wird, weil also im deutschen Markt gibt es nicht so viele Anbieter. Von dem her wird der deutsche Markt natürlich auch als größter Markt innerhalb der EU von einigen ausländischen Firmen natürlich als erstes anvisiert werden. Da bin ich sehr gespannt, was da dann auch passieren wird mit Wettbewerb, mit Werbung, die geschalten wird, Marketingbudget und so weiter. Und wenn das noch ein bisschen mit dem Bullenmarkt zusammenfällt, dann bin ich echt richtig gespannt, was da dann um die Ecke kommen wird. Ja, lass uns aber noch über ein anderes Thema sprechen, was auf dem Weg dahin passiert. Ihr habt ja in Innsbruck dann, ich glaube, ein, zwei Tage vorher war es, das Update für eure App sozusagen gelauncht. Daniel, erzähl doch gern mal, was gibt's Neues bei euch in der App? Also was kann ich als Kunde da Neues jetzt erfahren? Hol uns da mal ab.
Ja, genau. Also wir haben jetzt vor zwei Wochen unser größtes Update bisher released, das 2.0 Update. Und haben damit super nachgefragte Features implementiert. Einerseits haben wir die ganze App jetzt non-custodial gemacht, wenn man möchte. Das heißt, vorher, also im Endeffekt, 21 Bitcoin hat eine custodial Bitcoin Wallet integriert. Du kannst die App aber auch so nutzen, dass du so ein persönliches Limit einstellst. Du sagst, okay, bis zu einer gewissen Menge an Bitcoin möchte ich das in der App sammeln und dann automatisch auf meine hinterlegte Wallet transferieren. Und jetzt haben wir halt neu eingeführt, dass du die ganze App auch komplett non-custodial verwenden kannst. Das heißt, du klickst einfach auf einen Button, auf den non-custodial Mode und dann wird automatisch jeder Kauf, den du machst, sofort im nächsten Block, immer nur für 1000 Sets, auf deine eigene Wallet ausgezahlt. Das heißt eigentlich so non-custodial wie sonst kein anderer, weil bei den meisten anderen musst du halt noch einige Stunden warten. Genau, und wir haben auch Custom Price Orders eingeführt, so nennen wir die. Das sind im Endeffekt Limit Orders. Das heißt, du kannst jetzt als Kunde wie vorher auch schon dein Euro-Guthaben in der App aufladen und kannst dann ganz einfach über ein grafisches Interface, das heißt über den Preischart, kannst du deinen Bitcoin-Preis setzen und wenn der eben erreicht wird, dann wird ein Kauf ausgelöst. Ja, und sonst haben wir die ganze Oberfläche noch neu gestaltet, noch einfacher gemacht. Wir haben jetzt so dynamische Widgets rein implementiert. Das heißt, der Sparplan zum Beispiel ist jetzt auch, wird am Homescreen dynamisch angezeigt, das Auto-Wallet-Transfer. Und wir haben auch noch ein paar so Recommendations, also so Empfehlungen eingebaut, weil, glaube ich, einfach auch viele noch gar nicht wussten, was alles mit der 21 Bitcoin App geht. Das heißt, sowas wie SEPA, Echtzeitüberweisung innerhalb von ein paar Sekunden kannst du eben dein Konto aufladen, kostenlos. Du kannst Bitcoin-Gutscheine kaufen, das kommt jetzt dann auch wieder, kaufen und verschenken. Ja, genau.
Du hast zuerst von diesem Non-Custodial-Ansatz gesprochen. Wenn ich jetzt Nutzer der App bin und bislang zwangsläufig dann diesen Custodian-Modus als erstes hatte, kann ich dann auch praktisch switchen für alle weiteren Käufe sozusagen. Das heißt, das, was ich heute noch an Sets drauf habe, ziehe ich runter und alles Weitere wäre dann automatisiert sozusagen möglich.
Ja, ganz genau. Sobald du den Non-Custodial-Mode einstellst und sagen wir, du hast noch ein Bitcoin-Guthaben auf der 21 Bitcoin-App, dann wird dir das auch angezeigt. Wenn du das bestätigst, wird das automatisch sofort dann auch runtertransferiert und jeder Kauf, den du dann tätigst, wird auch automatisch im nächsten Block auf deine Wallet geschickt.
Und du hast gesagt, das kostet mich 1000 Sets. Ist das nicht ein bisschen schmal berechnet, wenn ich so die aktuellen Blöcke anschaue? Also habt ihr das sauber durchkalkuliert oder zahlt ihr da Worst Case auch noch drauf, weil das sagt, ihr wollt es einfach attraktiv gestalten?
Ja, also wir haben im Mai und im Juni vor allem, wo die Fees ja sehr, sehr hoch waren im Bitcoin-Netzwerk, da haben wir natürlich schon einiges auch draufgelegt. Aktuell ist es so, dass wir eigentlich bei plus minus null aussteigen. Wir möchten da einfach dem Kunden ja eine attraktive Möglichkeit geben, Self-Custody zu machen und das auch berechenbar zu machen. Das heißt, dass der Kunde einfach weiß, okay, wie viel zahlt er vorher. Und dadurch, dass wir Transaction-Batching machen, das heißt, wir schicken nicht jede Transaktion einzeln raus, sondern wirklich gebündelt, ungefähr im Schnitt alle 10 Minuten, je nachdem, wenn ein Bitcoin-Block kommt. Von dem her ist das auch für uns überschaubar von den Kosten. Wir möchten damit einfach nichts verdienen. Es gibt ja viele andere Exchanges, wo das dann sehr, sehr teuer ist. Aber das ist nicht unser Geschäftsmodell. Also wir möchten Self-Custody so einfach wie möglich machen und daher diese 1000 Sets.
Ja, man merkt da an so gewissen Kriterien, wie sowas eben relativ schnell wieder eine Kryptobörse, nenne ich es jetzt mal, unterwegs ist. Wenn das Abziehen der Coins irgendwie $20 kostet, dann ist in der Regel halt auch irgendein Trading-Casino. Also da erkennt man das häufig sehr, sehr schnell. Was jetzt natürlich auch wieder spannend ist, ich ziehe jetzt eben den Vergleich mal wieder zu Bison. Bei Bison kostet die Auszahlung nichts. Ja gut, aber wenn natürlich 95% der Kunden diese Funktion sowieso nicht nutzen, dann ist für die natürlich auch irrelevant.
Ja, also wär mal spannend, wenn da wirklich mehr Leute Self-Custody machen würden, ob die dann weiterhin bei null Kosten bleiben würden, ja.
Ja, also das müssten sie dann mit Sicherheit irgendwann dann entsprechend auch abändern und die handeln ja nicht nur Bitcoin und auf Ethereum sind die Gebühren teilweise ja noch viel, viel höher, von dem her müssten sie da wahrscheinlich recht schnell zurückrudern, aber irrelevant jetzt für uns, was da aber natürlich bei dem Thema immer aufkommt und ich weiß, dass ihr euch damit auch schon beschäftigt habt, was ist mit Lightning?
When Lightning? Ja, also wir sind dran seit Anfang des Jahres, wir haben grundsätzlich die Lightning-Implementation auch in unserer App schon mehr oder weniger fertiggestellt und auch für uns intern auch schon live. Wir haben das damals auch getestet auf der BTC in Prag im Juni.
Da war es sehr euphorisch. Ich hoffe, dass du jetzt einen Termin ankündigen kannst gleich.
Ja, das wäre natürlich super. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, Lightning kommt mit der App dann 2.1.
Mit der 21, perfekt.
Genau. Aber ja, es ist so, dass natürlich das Lightning-Netzwerk vor allem von den Regulatoren noch nicht, würde ich mal sagen, so hundertprozentig, wie formuliere ich das?
Vielleicht verstanden, aber schwierig einzuwerten, schätze ich, für einen Regulator, oder?
Ja, also verstanden, ja. Wir haben da auch schon sehr, sehr viele Gespräche geführt und ich glaube, das ist auch klar. Nur das Thema ist, es gibt halt noch fast keine Provider, die auch das Lightning-Netzwerk implementiert haben. Und dadurch fehlen halt einfach auch Erfahrungswerte und ein Regulator ist immer im Zweifel ein bisschen vorsichtiger, als wie jetzt einfach mal zu probieren. Ja, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und ich glaube, das kann sich jetzt nur noch um Wochen handeln. Also wir sind guter Dinge, dass wir das auch dieses Jahr noch releasen können. Und ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr coole Version auch. In der 21 Bitcoin App möchten wir das dem Kunden so einfach wie möglich machen und das auch eben Lightning. Das heißt, der Kunde braucht sich da auch nicht irgendwie kümmern, dass er Channels aufmacht oder Liquidity bereitstellt. Das heißt, es wird einfach alles auf einer Balance quasi gespeichert in der App, auf einer Bitcoin-Balance. Und egal welchen QR-Code, sei es jetzt eine On-Chain-Adresse, sei es jetzt eine LN-URL, LN-Address, LN-Invoice, der Kunde scannt das einfach und wir schicken es aus.
Hört sich auf jeden Fall spannend an und wenn du von Wochen sprichst, dann ist zumindest mal so in absehbarer Zeit zu erwarten, dass ihr da auf jeden Fall damit live gehen könnt. Und an der Stelle, du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr es dem Kunde so einfach wie möglich machen wollt, möchte ich da jetzt dein eigenes Zitat auch natürlich noch aus der letzten Aufnahme rausziehen. Da hast du nämlich davon gesprochen, recht selbstbewusst, dass ihr die einfachste Bitcoin-App Europas seid. Und dem müsst ihr natürlich mit Lightning logischerweise dann auch gerecht werden, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wir haben das auch schon ein paar Leute gezeigt und so testen lassen auf unseren Testgeräten und die waren alle echt sehr, sehr begeistert. Also wie gesagt, du brauchst dich um nichts kümmern, du scannst einfach deinen QR-Code und die 21 Bitcoin App übernimmt den Rest für dich.
Dann lass uns aber noch über das eine Thema sprechen, was du auch vorher kurz angesprochen hast, dieses Thema Gutscheine. Wie funktioniert das bei euch in der App?
Also du kannst in der App wir nennen es einfach Bitcoin-Voucher, Bitcoin-Gutschein kaufen. Der wird dir auch angezeigt so als Geschenkkarte in der App und du kannst den personalisieren. Das heißt, du kannst da eine persönliche Notiz draufschreiben, wie alles Gute, Lodi, und kannst dann einen Fiat-Betrag, also Euro-Betrag kaufen von 15 bis 1000 Euro. Und dann bekommst du direkt danach ein PDF, per E-Mail oder du kannst es herunterladen und in dem PDF ist ein QR-Code drinnen und ein Link und du kannst dann dieses PDF verschenken und wenn jemand dann den QR-Code scannt, dann öffnet sich automatisch, wenn er die 21 Bitcoin App installiert hat, die App oder sonst auch der App Store direkt und dann kann er den Gutschein einlösen und bekommt dafür Bitcoin.
Und wie kaufe ich diesen Gutschein? Kaufe ich den in Fiat oder in Bitcoin?
Den kaufst du in Fiat. Genau, du kaufst 21 Euro in Fiat und schenkst quasi auch diese 21 Euro in Fiat. Und sobald der Einlösende, dein Freund, wem auch immer du den schenkst, den einlöst, dann bekommt er zum aktuellen Kurs die 21 Euro in Bitcoin.
Also im Prinzip ein Fiat-notierter Gutschein, der zweckgebunden eingelöst werden muss, sozusagen. Weil der Empfänger ihn nur in Bitcoin eintauschen kann.
Genau, er kann ihn nur in Bitcoin eintauschen.
Das ist schon mal gut, weil da kann es nicht anders verwendet werden. Und muss ich sagen, ist natürlich von euch auch smart gelöst, weil ein Gutschein per PDF verschicken, wo jetzt ein Seedphrase drauf ist, wahrscheinlich schwierig. Aber so habt ihr natürlich die Kontrolle entsprechend und könnt sagen, okay, wenn er in der App ist, dann ist er zum einen KYC'd und dann findet erst der Wechsel statt in die Bitcoin.
Genau, das ist auch ein regulatorisches Thema. Also wir wollten zuerst auch direkt die Bitcoin verschenken, ist aber leider nicht so einfach möglich. Aber es funktioniert auch so sehr, sehr gut und meistens löst man den dann relativ schnell ein.
Ist natürlich der Optimalfall, ja. Ist in der Anleitung auch irgendwie so ein bisschen Erklärtext oder gerade eine Anleitung dabei für denjenigen, der dieses Geschenk überreicht bekommt?
Mhm. Ja genau, also das ist so eine A4-Seite, wo eigentlich alle Informationen oben stehen, wo auch der Gutschein nochmal schön als Geschenkkarte so abgedruckt ist, auch mit der persönlichen Notiz. Und darunter ist dann nochmal so Three Steps, Erklärung, wie löse ich denn ein und was ist überhaupt die 21 Bitcoin App und was ist Bitcoin. Also das sind so ein paar Infos schon drauf, ja.
Sehr spannend, muss ich sagen. Die Gutscheinfunktion habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich auf jeden Fall aber mal testen. Und dann müssen wir uns im Nachgang noch drüber unterhalten, wie man da bei Punkt 4 draufschreibt, dass derjenige natürlich auf jeden Fall den Sound Money Bitcoin Podcast hören muss. Aber das können wir im Nachgang dann noch besprechen. Daniel, ja, also vielen lieben Dank von meiner Seite. Ich glaube, es war sehr spannend, diese Mika-Thematik mal so ein bisschen nicht trocken rechtlich zu betrachten, sondern so ein bisschen die Insights von der Praxis zu hören, wie das eigentlich funktioniert, wie man da damit umgeht, dann aus eurer Sicht. Dementsprechend vielen Dank. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Anforderungen, dieser Kriterien und hoffe natürlich, dass Lightning demnächst dann bei euch auch in der App mit drin ist und ihr dann entsprechend damit voll durchstarten könnt.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, über auch, wie du sagst, über so ein trockenes Thema zu reden. Aber ich glaube, das ist, betrifft uns alle und deswegen was echt ein cooler Talk.
Danke dir, Daniel, und bis bald auf der nächsten Konferenz.
Danke, bis dann.
Ciao.